Der speedrunners.at Zughundesport-Podcast aus Österreich. Mit freundlicher Unterstützung von Seresto, dem Halsband für Ektoparasiten. Es erwarten euch Fachthemen rund um den Zughundesport, Gesundheitsthemen für Hund und Mensch sowie Interviews mit Sportlern. Mit Markus Gerstl.
Du warst wieder beim Thomas Drucker bei Sport nach Maß, wo wir heute, wie angekündigt, im Sommer schon vom Mountainbike-Podcast, dieses Mal Anfang des Winters, über Langlaufski und Langlaufen reden werden. Hallo Thomas.
Ja, wunderbar. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass wir wieder miteinander plaudern. Ich freue mich sehr auf den kommenden Winter. Ich freue mich sehr, euch ein bisschen was über Langlaufprodukte, vielleicht auch Trends erzählen zu können. Starten wir.
Ja, was die meisten ja interessiert, was ist ein ordentlicher Langlaufski?
Der ordentliche Langlaufski.
Oder was ist wichtig an einem Langlaufski? Sagen wir so besser.
Ja, wir können ruhig den Begriff der ordentliche Langlaufski, den können wir ruhig verwenden. Denn ordentlich bedeutet nicht zwangsweise teuer oder nicht zwangsweise modern. Ordentlich bedeutet vor allen Dingen einmal, dass der Ski zum Läufer, zur Läuferin passt. Und ein passender Ski besteht einmal grundsätzlich aus einem gepflegten Ski, das heißt, der soll nicht kaputt sein, der soll nicht abgeschlagen sein. Wenn man einen gebrauchten hernehmen jetzt von Gedanken, es gibt irgendwo in der Familie einen Langlaufski, man nimmt sich den, schaut einmal, der soll von der Lauffläche unten her, der soll nicht grau sein, der soll nicht besonders zerrieft oder zerkratzt sein, sondern der soll einmal eine vernünftig glatte Lauffläche haben. Die Oberfläche soll nicht zerstochen sein, soll nicht zerstochen, weil du ja lachst, du hast ja recht. Aber wenn es mit dem Langlaufstock einmal abrutscht und oben rein stichst, dann ist die Oberfläche zerstochen,
da geht Wasser rein. Nicht. Ach so, von oben geht Wasser rein.
Ne? Ja, von oben geht Wasser rein.
Was ich auch fragen wollte, ist, wenn er grau ist, wo ist das Problem, wenn er grau ist, der Belag unten, ne? Du redest ja vom Belag.
Ich rede jetzt mal grundsätzlich vom Belag. Den schaut man sich an, wenn der zerrieft und grau ist, dann bedeutet das, er hat eine Oberflächenstruktur wie eine Kiwi. Das heißt, du kannst dir vorstellen, Härchen, die in alle Richtungen stehen, diese Härchen oxidieren und werden grau. Der Belag ist nicht, eine fixe, glatte Plastikoberfläche, sondern der ist eher aus Faserstrukturen zusammengestellt und wird über eine Bindemasse gehalten. Und wenn der zu trocken wird, heißt nicht gewachst, nicht gepflegt wurde, dann wird die Oberfläche rau und grau und nimmt die Struktur einer Kiwi an. Eine Kiwi wird nie gescheit rutschen. Ein Kiwi wird immer aneisen und stecken bleiben. Und genau dasselbe passiert bei einem alten Ski, der nicht gepflegt ist.
Aber diese Struktur, diese Härchen, was du sagst, wozu ist das eigentlich gut?
Das ist aus einem Produktionsprozess, aus einer extruierten Kunststoffmasse, die mit Fasern und mit dazwischen Halte- und Füllmaterial quasi strank gepresst wird. Das wird auf riesige Rollen aufgerollt und damit diese Rolle nicht zerfällt, sind in dem Belag Härchen drinnen. Das ist wie einfach bei einer Carbonschicht, wo man dann das Epoxy oder das Bindematerial über verkettete Härchen stabil macht. So ist es auch bei einem Belag. Nachteil, der Belag muss ja bis zu einem gewissen Grad weich sein, den kann man nicht so hart wie Carbon machen. Dieser Belag ist weich und wenn der austrocknet, Oberflächen oxidiert, im Kontakt mit lang an der Luft gestanden, ohne zugewachst zu sein, dann wird dieser Belag eben grau, haarig und wird nicht mehr gleitfähig sein.
Aber ich habe irgendwie gedacht, dass dieses Haarige und so auch ein bisschen Stabilität, Richtungsstabilität gibt, so ein bisschen. Oder bin ich da jetzt ganz falsch?
Die Richtungsstabilität bei einem Ski kommt einmal grundsätzlich von der Mittelrille. Jeder Langlaufski hat eine Mittelrille. Und der zweite Faktor für Stabilität beim Gleiten ist in den Ski eingepresste oder auch eingeschliffene Struktur. Das sind Längsrillen, die aber bewusst hineingemacht worden sind. Die sind relativ klein, die sind im Bereich von 0,1, 0,2 mm. Wenn man einen schön gepflegten Ski mit einer guten Struktur ins Licht hält, sieht man, dass da drinnen ein Schleifmuster ist. Das hat nichts mit der Ausfaserung des ursprünglichen Belags zu tun. Der ursprüngliche Belag soll glatt sein und nur durch mutwillig und geplant eingedrückte oder auch eingeschliffene Struktur unterbrochen werden. Die Idee dahinter ist, dass ein vollkommen glatter Belag nicht rutscht, ein vollkommen rauer Belag auch nicht rutscht, aber ein gut gebürsteter, gekämmter Belag und eine Struktur den Wasserfilm zwischen Ski und Schnee ableiten können, unterbrechen können. Dadurch, dass der Belag glatt und gewollt strukturiert ist, eist er auch nicht an, weil ja keine Härchen wegstehen. Die haben wir ja vorher schon mit Bürste ausgezogen und so. Also ein glatter, strukturierter Belag, der noch dazu mit Temperatur vom Schnee und aufgefügten Wachs zusammenpasst, der wird gut laufen. Wir waren aber bei der Frage, was ist ein ordentlicher Ski?
Ja.
Also einerseits einmal die technische Beschaffenheit von der Laufsohle, von der Skisohle. Andererseits der Zustand der Oberfläche, dass da keine Löcher drinnen sind, also vom Design her, dass das in Ordnung ist. Der dritte Punkt ist, dass die Bindung, die auf dem Ski aufmontiert ist, einmal grundsätzlich in Ordnung ist. Es ist nicht so komplex wie bei einer Alpinski-Bindung, aber auch die Langlauf-Ski-Bindung muss ordentlich funktionieren, heißt öffnen, schließen muss funktionieren. Die Supportplatte für den Schuh soll nicht zerbrochen, nicht abgesplittert sein. Meistens haben die Langlaufbindungen einen Gummipuffer vorne drinnen, der für eine Zurückhol- oder auch Rebound-Funktion des Skis funktioniert. Der soll nicht brüchig, nicht ausgerissen sein. Also mal einfach schauen, ob das alles in Ordnung ist. Das waren die technischen Faktoren. Und um nochmal diesen Begriff ordentlicher Ski für dich zu strapazieren, letztlich ist es dann abhängig, dass der Ski in seiner Gewichtsklasse, für die er konstruiert wurde, zum Läufer-Läuferinnen-Gewicht passt. Ich persönlich bin relativ schwer, das heißt, ich brauche einen Ski, der zu Anführungszeichen relativ schwer passt. Das kann jetzt sein, bei günstigeren Skien über die groben Härteklassen Soft, Medium oder Stiff oder Extra Stiff. Das wird eher bei den günstigeren Ski so eingeteilt.
Das ist dann die Spannung auch, oder?
Genau, das ist die Spannung,
das ist die Spannung, dass der Ski... Wie viel Spannung der
ja, ganz genau.
bringen kann, wie stark man den auch biegen kann dann.
Ja, ist korrekt. Da gibt es Messgeräte dafür und dann stellt man halt fest, okay, mit deiner Gewichtsklasse, die du jetzt gerade hast, bräuchtest du einen Ski in einer bestimmten, sei es Medium oder Stiff oder Extra Stiff oder auch Extra Soft Klasse. Der Effekt daraus ist, bei einem Skating-Ski, wenn der Ski zum Läufergewicht passt, dann wird er den Läufer gut führen und wird einen guten Abdruck sorgen und wird dich einigermaßen anstrengungslos vorwärts bringen. Bei einem Classic-Ski, also das ist der, wo man halt kennt.
Skating-Ski,
ja.
Skating oder Classic.
Genau, bei einem Skating-Ski.
Ja.
Genau, die Frage, Skating-Ski schaut ein bisschen aus wie Eislaufen. So dieses seitliche Rausschwingen, V-förmiges Muster im Schnee, das verursacht wird. Beim Classic-Ski, das ist der, was man vielleicht so kennt, wenn man in diesen beiden schienenähnlichen Führungen im Schnee drinnen läuft, wo das ein bisschen wie Jogging vielleicht auch aussehen kann. Bei einem Classic-Ski hat die Skispannung noch viel mehr Bedeutung, weil du ja diesen Ski einerseits beim Hinsteigen belastest und andererseits dann beim Abheben der andere Ski ja gleiten soll. Also hier ist auch eine genaue Zuordnung vom Skitragevermögen zum Läufergewicht notwendig. Ich fasse zusammen, der ordentliche, der geeignete Ski für dich besteht einmal aus einer guten Lauffläche, aus einer guten Oberfläche. Die Spannung des Skis soll zu deinem Körpergewicht passen. Und der letzte Faktor wäre noch, dass man dann entscheiden kann, ob ein Ski vielleicht tendenziell ein bisschen länger sein soll als die Empfehlung oder ein bisschen kürzer als die Empfehlung. Wichtig ist aber in erster Linie mal, die Skispannung soll zum Körpergewicht Läufer, Läuferin passen. Wenn wir schon dabei sind, der andere Punkt sind die Langlaufstöcke. Die Stöcke sollen auch von der Größe her passen. Bedeutet, beim klassischen Skilauf, beim klassischen Langlauf soll der Stock, wenn du einfach am Boden stehst, mit oder ohne Schuhen, soll bis zur Oberkante der Schulter reichen. Klassischer Stock. Dem hingegen der Skatingstock, wenn du ganz normal am Boden stehst, mit oder ohne Schuhen, soll die Oberkante vom Stock spätestens bei der Nase enden, vielleicht auch Oberlippe enden. Also ein Skatingstock ist länger als ein klassischer Stock. Ein Skatingstock ist ein Stock für Skatinglaufen, der wird auch vielleicht ein bisschen steifer sein müssen als ein Stock fürs klassische Laufen. Aber bitte hier nicht überbewerten. Meistens tut es ein Mittelklasse-Stock bei weitem, wir müssen das nicht ausreizen.
Ja, es gibt ja von Aluminiumstöcken, da hast du je so viel da
ja, ich hab, ne? Ja, genau.
Es gibt ja von normalen Alustock, was kosten die Alustöcke?
Die fangen das so in der Gegend ja bei 60, 70 Euro, fangen gute Stöcke an.
Das Paar.
Ja, das Paar Alustöcke mit bereits ausklickbarer Schlaufe. Das heißt, wenn du eine Straße überquerst.
Das ist auch sehr angenehm, wenn man die Schlaufe ausklicken kann, weil da muss man nicht den halben Handschuh da fast wieder ausziehen, sondern das klickt man aus und dann kann man auch viel einfacher überhaupt, wenn man einen Hund dabei hat, dann kann man da viel leichter den Hund handeln und so.
Absolut. Ne? Es geht auch ums Trinken, ums eigene Trinken, den Hund vielleicht versorgen. Ja. Also ausklicken, ohne diese Gurtung oder diese Schlaufe des Stocks von der Hand nehmen zu müssen, ist äußerst angenehm, speziell wenn es kalt ist. Handschuh ist warm, Schlaufe bleibt drauf, Stock ist weggenommen, Hund ist versorgt. Wunderbar.
Und die wirklich super leichten Carbon-Stöcke, was kosten die?
Die beginnen bei uns im Geschäft, da haben wir von Atomic zum Beispiel Stöcke da, die beginnen ab knapp 180 Euro und sind nach oben hin limitiert bei 500 Euro pro Paar Stock und das braucht aber bitte...
Also ein Stöckchen, wenn der Hund das Stöckchen beißt, dann
ist der Hund sehr wertvoll plötzlich. Entschuldige. Also würde ich niemanden empfehlen, würde ich niemanden, diese Klasse von Stöcken würde ich niemanden empfehlen.
Wirklich nur, wenn man extrem hohes Niveau läuft oder keine Ahnung und auch dann sieht man immer wieder, auch bei irgendwelchen Wettkämpfen, dass mal ein Stock abbricht und so. Ne? Und das ist halt irgendwie schon blöd. Ne? Da zahlt man viel Geld dafür, dass der Stock total empfindlich ist, weil er um ein paar Gramm leichter ist und so. Und dann überhaupt mit dem Hund. Ne? Mit dem Hund muss man da manchmal ein bisschen mehr handeln oder der Hund steigt einmal blöd am Stock drauf oder so.
Wenn es
ein totaler Hund ist wie meiner und so. Und dann, dann ist der Stock hin. Ne? Und dann sind da 500 Euro kaputt.
Auf keinen Fall machen. Ne? Bitte nicht kaufen. Bitte solche Stöcke nicht kaufen. Es geht ja auch darum, dass man unter Umständen mit dem Hund mal von der präparierten Loipe schnell mal rausspringen muss, ausweichen muss, ins Raue rauskommt, ins tiefe, nicht gespurte Gelände kommt, da ist gescheiter.
Du hast und wenn der Stock dann tief reingeht und so, dann hast du so einen Druck und dann womöglich bricht er dann sonst einfach. Ne?
Deswegen mein Rat ist, lass mal die Kirche im Dorf, bei den Stöcken bleiben wir eher im günstigen Bereich.
Aber bei den Schienen ist es halt auch, ich meine, das kommt natürlich auch darauf an, auf welchem Niveau laufe ich.
Ja.
Natürlich, wenn ich das Geld habe, kann man natürlich überall investieren bis zum Nimmerlandstag. Ne?
Gilt aber bitte auch hier. Also ich bin der absolute Gegner dafür, Leuten, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben oder gerade eingestiegen sind, das gerade gerne mögen. Ich verkaufe aus Prinzip oder empfehle aus Prinzip keine Top-Ski so früh.
Ja.
Im Entwicklungsstadium. Ich empfehle Ski, die fangen an bei, ich sag mal, 300 Euro. Da ist man, das ist eh nicht billig, aber man ist gut dabei. Da kriegst du ein qualitatives Produkt bei uns im Shop von Kestle oder von Atomic. Das beginnt so ab 300 Euro. Du brauchst dann noch eine Bindung dazu. Da kommt eh noch ein bisschen was dazu. Du brauchst einen Stock dazu, kommt auch noch ein bisschen was dazu. Und dann sind wir gleich beim wichtigen Thema Schuh. Und zwar das Thema Passform eines Langlaufschuhs. Also, die Marke ist einmal grundsätzlich wurscht, bei uns gibt es Atomic und Salomon. Aber die Marke ist grundsätzlich wurscht, solange du einen Schuh findest, der dir passt. Bei einem Skatingstiefel, die Passform soll so sein, dass du nicht so große Schuhnummern wählst, wie du sie beim Laufschuh wählen würdest, sondern kleiner. Der Skatingstiefel soll gerade so groß sein, dass du, wenn du bequem drinnen stehst, nicht mit den Zehen vorne anstoßt. Das heißt, der sitzt relativ passgenau, ist auch über den Knöchel nach oben gezogen, ist relativ steif, damit du schön seitlich rausgrätschen kannst, so wie es beim Skaten und beim zum Beispiel auch Eislaufen der Fall ist. Andererseits, der Schuh fürs klassische Laufen, der soll recht weich sein, der wird auch meistens im Bereich vom Knöchel beendet sein, also die Schuhhöhe wird meistens mit Knöchel beendet sein. Und dieser Schuh soll so groß gewählt werden, dass er eine Passform wie ein Laufschuh hat. Also da soll durchaus zwischen Zehenspitzen und vorderer Schuhspitze so eine Fingerbreit, so Zentimeter, soll da ruhig vorne Platz sein, weil beim klassisch Laufen rollst du den Fuß ja ab und beim Abrollen entsteht ein leichtes Vorrutschen, dass du ja nicht vorne anstehst in dem Schuh, ein bisschen Luft lassen. Von der gesamthaften Systempassform darauf achten, dass der gekaufte Schuh, nämlich die Schuhsohle, egal Skating oder klassisch, die gekaufte Schuhsohle zur Bindung am Ski passt. Da gibt es mehrere verschiedene Systeme. Es wird zwar einfacher, aber bitte beachtet, Schuhsohle und Skibindung müssen von der Form und Norm her zusammenpassen.
Das Ganze ist ja jetzt, wir machen das ja mit dem Hund, ich meine, du kennst das ja schon, wir machen das im Jänner auch wieder. Dann ist es natürlich auch so, das Thema Wachs. Wo schmiere ich dem Hund das Wachs am besten drauf? Nein, das weiß ich nicht.
Idealerweise lasse ich den Hund aus diesem Wachsprozess raus.
Naja, die meisten würden das gern fressen, sage ich mal, das schmeckt sicher gut. Aber das Wachs ist halt natürlich auch, das ist ja bei vielen das, die totale Wissenschaft und so. Ne?
Bitte, das lassen wir auch, da lassen wir auch die Kirche im Dorf. Bitte, da lassen wir die Kirche im Dorf. Ich kann mich erinnern, wir haben das vergangenes Jahr schon gemacht, also Langlaufen mit Hund. Mhm. Und die meisten Damen und Herren, die dabei waren, haben Skating-Ski gehabt.
Ja.
Skating-Ski bedeutet, dass du eine durchgehende Gleitfläche am Ski drauf hast. Eine durchgängige Gleitfläche bedeutet, dass diese gesamte Gleitfläche mit einem Gleitwachs zu imprägnieren ist. Ich nenne es mal zu imprägnieren ist. Das bedeutet, mit Auftrag vom Wachs wird diese Skifläche, diese Gleitfläche mal wasserdicht. Das ist einmal der grundsätzliche Anspruch, wasserdicht. Ob du jetzt mit Heißwachs arbeitest, wo du ein Bügeleisen brauchst und wo du nachher dann das Wachs abziehst, ausbürstest oder nicht, ist die eine Sache. Die andere Sache ist, man kann sehr wohl auch mit Sprühwachs arbeiten, und zwar mit Sprühgleitwachs arbeiten. Auch hier gilt, nachdem der Skating-Ski eine durchgängige Gleitfläche hat, dieses Sprühgleitwachs auf den gesamten Ski auftragen, ablüften lassen, abtrocknen lassen, vielleicht noch mit einem Kork fest einreiben, reicht wahrscheinlich für einen Tag Skibetrieb. Bitte beachtet, schon ganz eingangs erwähnt, die Gleitfläche vom Ski soll nie komplett wachsfrei sein, weil sonst die Gleiteigenschaften massiv negativ beeinflusst werden. Das war das, wo ich anfangs gesagt habe, oder wo ich früher schon gesagt habe, wenn die Skisohle grau wird, wenn diese Gleitfläche grau wird und ausfasert, dann wird dieser Ski nicht mehr gleiten. Das verhindert man, indem man den Ski wachst. Gleitwachs mit Bügeleisen auftragen, nicht die Skisohle verbrennen, sondern gleichmäßig verteilen, abkühlen lassen, mit einem Glas oder nicht Glas, mit einem Kunststoffspatel abziehen, dann auch ausbürsten, loslaufen. Ende Gelände.
Ja,
bitte
wobei,
nicht aufs Wachsen
das
vergessen.
Das Einfachste ist halt dann Flüssigwachs,
genau,
oder Sprühen.
Ganz genau.
Ja. Genau. Also das hat sich auch schon entwickelt.
Ja.
Früher hat man ja gesagt, na, also das ist ja ganz schlimm. Ich meine, natürlich, manche sagen, ja, was willst du mit so einem Flüssigzeug? Die tun jeden Tag aufbügeln und. Ist halt natürlich die Frage, ist natürlich auch ein Kostenfaktor, ne? Weil alleine das Aufbügeln ist ein Aufwandsfaktor, Kostenfaktor, und Sprühwachs, wo sind wir da jetzt auch?
Bei Sprühwachs,
da ja auch,
bei Flüssig- und Sprühwachsen, die man auftragen kann, geht es so los im Bereich von 20 Euro. Da gibt es dann welche, die halt ein bisschen länger halten, welche, die ein bisschen kürzer halten. Da gibt es dann auch.
Und auch für verschiedene Temperaturbereiche, oder?
Ich persönlich empfehle, bitte nehmt einmal auf jeden Fall ein Wachs, und zwar Universalwachs. Erst wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst bei Eisestemperaturen, das ist minus 10 und kälter, laufen, solange der Hund da noch mitmacht, da müsste man dann ein spezielleres Wachs für kalte Bedingungen nehmen. Alles, was in Richtung Wärme und wärmere Temperaturen hinaufgeht, gibt es dann auch wieder Spezialwachse. Nein. Wir sprechen über Temperaturen über 0 Grad. Und alles, was zwischen 0 und minus 10 ist, bitte nehmt ein Universalwachs. Wichtig ist, wachst euren Ski.
Aber wir reden jetzt auch von der Temperatur vom Schnee.
Wir reden über Schnee und Lufttemperatur.
Ja. Aber jetzt nicht unbedingt von, ich sitze in der Sonne oder...
Also Schnee über 0 Grad ist ja selten. Schneetemperatur über 0 Grad ist selten. Da rinnt ein Bächen dann weg.
Ich wollte nämlich gerade sagen, weil...
Genau.
Das ist einfach zu erkennen, weil dann dauert er einfach weg.
Ganz genau.
Dann ist es zu warm, und bei minus 10 Grad laufen ist auch nicht mehr prickelnd.
Genau.
Natürlich hin und wieder im Wald, in irgendwelchen schattigen Stellen, kann es natürlich auch ein sehr kalter Schnee sein, aber das ist halt nur kurzzeitig. Ne?
Wir werden natürlich beim Laufen mit Hund ja auch immer ganz stark darauf achten, was der Hund gerne möchte, weil wir nehmen ihn ja manchmal zwar nur mit, lassen den Hund nur mitlaufen, aber manchmal wollen wir auch, dass der Hund arbeitet und uns vielleicht zieht.
Ja, prinzipiell wollen wir das.
Genau.
Zieht und naja, schneller
wie du
laufen kannst.
Wo will ich
obwohl
hin?
Obwohl du schnell läufst.
Naja, ich will ja einfach nur dahin, dass manche Hunde vielleicht bei ganz niedrigen Temperaturen das gar nicht möchten. Das heißt,
genau. Manche Hunde sind da
sehr empfindlich,
auch von den Pfoten her empfindlich.
Ganz und so. Genau. Also ich würde mal sagen, bevor ihr den Ski nicht wachsen,
Universalwachs, reicht
breiter
vollkommen.
Temperaturbereich,
es geht einfach darum, um die Lauffläche zu imprägnieren. Auch am besten, wenn man den Ski, wenn man eigene Ski hat, wenn man den Ende des Jahres einstellt in den
Ende
Sommerschlaf.
Ende der Langlaufsaison, genau.
Dass man dann noch einmal
zuwachst über den Sommer.
Auch wenn es nur so ein Flüssigwachs ist.
Genau.
Besser wie nichts.
Unbedingt.
Dass der nicht austrocknet
genau,
über den
das
Sommer.
Genau, das ist es.
Ne?
Die Ski Gleitfläche gehört geschützt. Mhm. Und wenn
pflegen,
ihr jetzt wisst,
pflegen.
Genau.
Wie jedes Material, ne?
Genau, so ist es. Wird euch viel länger Spaß bereiten, wenn ihr einen gepflegten Ski über den Sommer bringt?
Also prinzipiell ist Langlaufen nicht so schwer.
Nein.
Und das Material, ne, weil manche machen ja das, die totale Nein. Wissenschaft drauf, da kriegen dann manche schon Angst. Ne? Und ich denke mir dann, Alter, die tun da schon wieder jeden Tag, tun die bügeln und wachsen und bürsten. Und ich denke mir, ja, ich tue da halt ein flüssiges drauf, ich tue das ein und dann komme ich mir manchmal schon richtig schlecht vor dabei. Aber es funktioniert halt, ne?
Absolut.
Da denke ich mir, ja, bin ich vielleicht ein bisschen langsamer, aber ich bin ja jetzt nicht, das geht jetzt hier auf der Piste jetzt nicht um Sekunden, sondern ich will ja nur meinen Spaß haben und entspannt laufen können, ne? Also wenn er nicht gleitet, wenn ich bicken bleibe, ist es scheiße. Ne? Also das macht keinen Spaß.
Das macht keinen Spaß. Also ich glaube, wir sind genau dort, wo du es angesprochen hast. Das ist der Anspruch an die Gleitperfektion, der Anspruch an die Endgeschwindigkeit bei einem Ski. Wenn du hier erhöhte Ansprüche hast, der Ski soll optimal unter dir laufen, passend zum heutigen Schnee- und Loipenzustand, dann wirst du wahrscheinlich oft wachsen. Aber wenn du sagst, mir reicht eine all-over gute Performance, dann nehme ich ein Universalwachs. Der Ski ist mit dem Universalwachs oder mit dem Flüssigwachs Universal bestens bedient. Dem Ski ist es egal, was du drauf tust, solange du ihn versiegelst und nicht offen der Luft aussetzt.
Ja, vor allem, du merkst das ja dann, wenn er nicht mehr gleitet, ne?
Ganz genau.
Weil dann biegt er, das macht ja keinen Spaß.
Ganz genau.
Das ist ja...
Na, ist frustrierend, sagen wir so, es ist frustrierend, ja.
Genau. Prinzipiell, also ich sage halt immer, man soll sich halt wohlfühlen und man, ja, es wird, ich meine, ich komme halt auch nicht so viel dazu zum Langlaufen, ne? Und dann gibt es halt welche, die wohnen neben der Loipe und laufen jeden Winter, fast den ganzen Winter, jeden Tag oder am Abend, dass mich die Leute, dass die an mir vorbeifahren, wie wenn ich stehe, das ist halt so.
Also das liegt auch vielleicht nicht immer nur am Ski, sondern eben auch an der Übung, die man bereits im Vorfeld oder auch während des Winters sich aneignet, technisch gut läuft. Aber dafür machen wir ja auch diese...
die Muskulatur, ne? Weil die Muskulatur passt sich halt... Weil genau. beim Skaten und dem Ganzen brauchst du eine andere Muskulatur. Wenn ich das den ganzen Winter so oft mache, ne, dann wird meine Muskulatur einfach... Wenn ich das hin und wieder mache... Wenn ich das hin und wieder mache und ich laufe dann eine Stunde, na, dann habe ich einen Muskelkater an Stellen, ja, wo ich gar nicht mal gewusst habe, dass ich dort einen Muskel habe.
Hier könnte man vielleicht noch ein ganz klein wenig eingrätschen und sagen... Möchte ich im Winter skaten, dann könnte ich beispielsweise im Sommer und im Herbst Rollschuh fahren gehen, ja. Inlinern gehen. Inlinern geht auch mit Hund, haben wir schon probiert, geht. Man könnte auch speziell Skirollern, wird schon sehr schnell,
Das ist ein bisschen zu gefährlich, das habe ich ja mit den Rollern ja auch schon probiert und so und auch die Leine in der Hand halten. Auch mit den Rollern am Asphalt, der Hund soll ja nicht am Asphalt laufen. Ne?
Ja.
Ja, der Hund kann hoffentlich, wenn er mitrennt, da frei daneben herlaufen. Aber wenn du den am Canicross-Gurt mit Skirollern hast und der Hund zieht einmal an, der holt dich sowas von schnell von den Skirollern.
Dann einigen wir uns darauf, dass man den Menschen
der Mensch, ja,
im Sommer und im Herbst mit Skiroller fahren oder auch mit Inlineskaten von der Bewegung her sehr gut auf die Winterskating-Skibewegung vorbereiten kann. Ja. Und wenn es darum geht, dass vielleicht jemand im Winter mehr klassisch laufen möchte, dann würde ich halt darauf hindrängen, dass man tatsächlich auf Sommer und Herbst schon auf jeden Fall joggen geht in die Richtung. Ja. Das ging mit dem Hund dann besser.
Was natürlich halt auch eins ist, ich meine, man muss sich nicht immer darauf noch voll vorbereiten.
Nee.
Wenn, dann sollte man halt Anfang der Saison langsam anfangen und nicht sagen so, ich laufe das erste Mal gleich eine Stunde. Ja, sondern dann laufe ich halt mal 20 Minuten, 30 Minuten oder mache mal eine Pause oder das reicht ja.
Ja.
Im Endeffekt ist halt einfach auch ein schöner Wintersport und es sind halt einfach wieder andere Muskelgruppen, wo man natürlich vom Sommersport wieder ein bisschen andere Muskelgruppen anregen kann und trainieren kann, die im Sommer ein bisschen zu kurz gekommen sind. Ja, dass man halt wieder
den Oberkörper aktiviert,
den Oberkörper besonders aktiviert, auch wieder andere Rezeptoren, Gleichgewicht, Sinn und wieder andere Muskelgruppen, ja, dass man nicht so, dass man einfach wieder allgemein Fitness und so. Ne?
Ja, ist völlig richtig. Wir wissen ja, Langlaufen benötigt
sehr, sehr viele Muskeln.
Ja, also ich würde mal sagen, im Bereich der 90% vom Körper brauchst du. Das ist gar nicht so sehr die großen Muskelgruppen wie Arme, Beine. Ja, klar brauche ich die, aber da geht es auch sehr viel um Stabilität im Rumpfbereich, im Rückenbereich, also hinauf entlang der Wirbelsäule, sehr viel Stabilität, Hüftstabilität, ja. Wunderbare Trainingsmethoden, um im nächsten Sommer, besser Rad zu fahren, vielleicht ein bisschen besser zu laufen, mehr Berg zu wandern, einfach eine gesündere Zeit zu
haben. Ja, überhaupt fürs Canicrossen und den ganzen Hundesport und so braucht man einfach auch mehr Rumpfstabilität, Rumpfmuskulatur. Ja, da ist halt Langlaufen neben Skiöring noch gleichzeitig halt auch ein schöner Ausgleichssport. Ich meine, früher, ich komme ja aus dem Radsport, hat es immer geheißen, ja, mach im Winter Skating, wenn möglich und so, weil es einfach ein super Ausgleichssport ist als Radfahrer. Ne? Weil als Radlfahrer, da hast du halt auch deine Muskelgruppen und die anderen, ja.
Ja, starke Beine und der Oberkörper wird beim Langlaufen dann nachgeholt.
Genau. Ja.
Perfekt.
Ja, ja, ja.
Vielleicht noch aus meiner Sicht ein wichtiger Hinweis, achtet beim Skilanglaufen darauf, dass eure Finger und Zehen warm bleiben. Das bedeutet, Handschuhe, das können jetzt spezielle Langlaufhandschuhe sein oder andere Handschuhe, die euch gut an der Hand haften, die nicht zu groß sind, die in die Langlaufschlaufen hineinpassen. Bitte nehmt die. Ein Skifäustling fürs Alpinfahren wird es vielleicht nicht werden, aber irgendwas, was euch gut an der Hand hält und auch in diese Schlaufe vom Langlaufstock hineinpasst. Bitte verwendet sowas. Bei den Socken, es ist gar nicht so sehr entscheidend, ob dieser Socken dick oder dünn ist. Es ist entscheidend, dass die Socke trocken ist und dass der Schuh trocken ist, wenn du ihn anziehst. Ein trockener Schuh und eine trockene Socke halten die Zehen warm. Das heißt, wenn wir überlegen, vielleicht in der Früh mit dem Hund mal rauszugehen und dann vielleicht am Nachmittag rauszugehen, achtet bitte darauf, dass der Schuh, die Socken, aber auch die Handschuhe trocken sind, wenn ihr sie am Nachmittag wieder anzieht.
Ja, ist schon wieder länger geworden heute, aber ich meine, wir könnten da schon wieder länger reden. Das ist so wie immer. Aber ja, danke auf jeden Fall, Thomas, einmal für einen kurzen Input. Aber primär geht es einfach darum, dass die Leute Spaß haben sollen, mit den Hunden auch Spaß haben sollen. Im Jänner machen wir auch wieder ein Einsteigerseminar in der Ramsau. Anmeldung mache ich jetzt dann mit 1. Dezember wieder auf. Für die Leute, die Lust drauf haben, zum Ausprobieren, das ist absolut für Anfänger gedacht und im Februar machen wir dann für die Fortgeschrittenen, die nicht mehr so schnell in den Schnee beißen.
Stimmt.
Nein.
Also Markus,
hat noch keine Verletzten Dank. Gegeben.
Nein, es hat keine Verletzten gegeben,
weder Mensch noch Hund. Lustig und hat allen Spaß gemacht.
Ja, ich danke
und
mal.
Dir auch.
Mir hat es Riesenspaß gemacht, weil es für mich auch eine neue Facette des Langlaufen, des Wintersport war. Hunde mag ich sowieso gern. Ja. Die verschiedensten Hunde dabei, die verschiedensten Herrl und Frauen dabei. Markus, danke für die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Ich freue mich auf unsere gemeinsamen Jänner-Tage und dann im Februar wird es noch einmal
danke, Thomas.
Sehr schön werden.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss und vielen Dank
fürs Zuhören. Mehr Informationen über den Zukundesport, über die Coachings und Workshops sowie Equipment findest du auf www.canicross-coach.com. Du hast ein Thema, was wir hier unbedingt mal behandeln sollten? Schreib uns! Bis zum nächsten Mal mit neuen spannenden Themen.